Die besten Geschichten direkt ins Ohr. Herzlich willkommen zum Podcast der Hamburger Buchhandlung Stories.
Herzlich willkommen zu Stories, Geschichten direkt aufs Ohr. Wir begrüßen Sie und euch zu einer neuen Folge unseres Podcasts aus dem kleinsten Tonstudio Hamburgs, nämlich unserem Büro in der Buchhandlung. Und wie immer geht es los mit einem Gedicht. Und das hat Simone Finkenwirth heute für uns.
Ja, wunderschönen guten Tag. Hallo, ich freue mich sehr, Sarah. Ich weiß nicht warum, aber irgendwie hat es mich zu Hermann Hesse hingeführt. Sommersende. Gleichtönig. Leis und klagend rinnt. Den lauen Abend lang der Regen. Hinweinend wie ein müdes Kind. Der nahen Mitternacht entgegen. Der Sommer, seiner Feste müd, hält seinen Kranz in welken Händen. Und wirft ihn weg, er ist verblüht und neigt sich bang und will verenden. Auch unsere Liebe war ein Kranz auflodernd heißer Sommerfeste. Nun löst sie sacht der letzte Tanz, der Regen stürzt, es fliehen die Gäste.
Sehr passend zu dem sich dem Ende zu neigenden Sommer, oder?
Das dachte ich mir auch, ja.
Und so einer Spur Melancholie.
Und doch einer Sehnsucht jetzt gerade nach Regen.
Sehr schön
Weil
ausgesucht.
Weil jetzt in dem Moment ist es doch sehr heiß draußen.
Sehr heiß.
Aber wir sorgen für Abkühlung.
Ganz genau. Wir haben wieder einiges im Gepäck. Ganz unterschiedliche Bücher. Soll ich mal direkt anfangen mit dem ersten?
Ja, gerne. Fangen wir an.
Ich habe mitgebracht Tommy Orange, Verlorene Sterne. Und es hat mich, es ist eins der Bücher, die ich nie vergessen werde, bin ich sehr sicher. Und als ich angefangen habe, es zu lesen, dachte ich, ich lese hier einen klassischen historischen Roman. Mhm. Denn die Handlung setzt ein im Jahr 1864 in den USA. Und wir lernen Jude Starr kennen, der quasi gegen die US Army kämpft als Angehöriger des Cheyenne-Stamms, also der Native Americans. Und der wird dann gefangen genommen und wird mit anderen seines Volks in so ein Arbeitslager gebracht, wo der wirklich ziemlich lange bleibt, also in Gefangenschaft. Und irgendwann wird das quasi geöffnet für Publikum. Und dann kommen eben die Weißen, ne, SiedlerInnen, um sich Native Americans anzuschauen, wie sie leben. Es wird alles nachgestellt in diesem Arbeitslager, welches es einfach faktisch ist. Und irgendwann gelingt Jude Starr die Flucht. Und dann gibt es einen Zeitsprung und wir sind im Hier und Heute. Und wir lernen Orville Redfeather kennen. Und das ist ein direkter Nachkomme von Jude Starr. Und er lebt in Oakland, in Kalifornien. Und wir lernen ihn kennen, als er gerade völlig zugedröhnt auf seinem Bett liegt und überlegt, was er mit diesem Tag anfangen soll. Und dieses Buch begleitet jetzt den Orville Redfeather, ein junger Mann, wie alt ist er? Höchstens Anfang 20, würde ich sagen, in seinem Leben. Begleitet von verschiedenen Süchten, Suchterkrankungen, die sich durch seine ganze Familie ziehen, Freunde, die ihm nicht wirklich gut tun, Traumata, die ganz klar intergenerational weitervererbt worden sind. Und der wunderbare Autor selbst vom Stamm der Cheyenne hat wirklich aufgezeigt in diesem Buch, wie Geschichte nachwirkt, wie Traumata nachwirken und wie Nachkommen im Prinzip oftmals eigentlich gar nicht wirklich eine Chance haben, sich zumindest aus eigener Kraft da rauszuholen. Und das hört sich jetzt alles ziemlich plakativ an, ist es aber gar nicht. Wir springen auch immer wieder zurück in der Zeit zu weiblichen Vorfahren von Orville Redfeather. Eine junge Frau, die tagelang durch die Wildnis irrt, hochschwanger. Irgendwann stürzt sie auf eine weiße Familie, die dann sie aufnehmen, sie gut behandeln, aber ihr Kind behalten, als sie dies zur Welt bringt. Oh je. Sie wird verstoßen, das Kind wird behalten und auch das ist eine Vorfahrin von Orville Redfeather. Der Autor schreibt unglaublich schön, unglaublich empathisch, niemals wertend, niemals plakativ. Und ich lese einfach mal so einen kleinen Blurb vor, der hinten auf der deutschen Ausgabe steht. Ein Text so wichtig wie die Luft, die wir zum Atmen brauchen. Das hat der Guardian geschrieben. Und dann steht auch noch drauf, Verlorene Sterne ist die Art von Buch, die Leben rettet. Und ich weiß absolut, toll, was mit diesen beiden Blurbs gemeint ist. Mhm. Es ist ein Text für die Ewigkeit.
Oh, das hast du schön gesagt, Sarah. Toll.
Danke.
Du hast ja auch, ich erinnere mich noch, im Winter hast du es ja schon gelesen,
genau,
im Original, weil du ja alle im Original liest, alle, genau, Bücher, und hast schon der Neuerscheinung regelrecht entgegengefiebert.
So ist es, genau.
Und sag mal, es gab doch auch ein Vorgängerbuch. Muss man das gelesen haben? Gehören die beiden zusammen?
Genau, das Vorgängerbuch heißt auf Deutsch Dort, Dort, auf Englisch There, There. Man muss es nicht gelesen, mhm, haben. Also wir kennen Orville Redfeather, diesen jungen Mann, tatsächlich aus dem Vorgängerbuch. Mhm. Und das Buch endet, als Orville gerade auf einem Powwow tanzt. Mhm. Das ist so ein traditionelles Fest der Native Americans. Und angeschossen wird. Mhm. Und das wird auch aufgegriffen in dem Buch Verlorene Sterne, was wir jetzt eben hier vorliegen haben. Aber du musst ihn nicht kennen. Okay. Es funktioniert wirklich so, losgelöst voneinander. Okay. Ich hoffe, es ist ein bisschen drüber gekommen, wie wahnsinnig wichtig ich dieses Buch finde.
Auf jeden Fall. Und ich möchte es lesen. Ich habe es schon.
Es wird dir auch gefallen.
Ja, das denke ich mir.
Es wird kein Publikumsliebling. Das kann es, glaube ich, auch aufgrund der Thematik schon gar nicht werden. Aber wir werden es natürlich, wir werden unser Bestes tun, es zu empfehlen.
Auf jeden Fall.
Ach, schön.
Und jetzt bin ich gespannt auf dein erstes
Buch. Ja, ich bin ganz aufgeregt, freudig aufgeregt, denn heute erscheint dieses Buch offiziell. Katja Oskamp, die vorletzte Frau, erschienen bei Park X Ulstein. Und Katja Oskamp ist ja spätestens seit ihrem autobiografisch gefärbten Roman Mazam Mon Amour auch hierzulande sehr bekannt. Sie wurde dafür gefeiert und auch ausgezeichnet. Und als nun Frank mit seinen strahlenden Augen von diesem Buch gesprochen hat, wusste ich, ich möchte dieses Buch gerne lesen. Frank hat die Autorin aber schon viel eher auf dem Fokus gehabt. Und zwar 2003 ist ihr Debüt erschienen und das Debüt heißt, lass mich kurz gucken, Die Halbschwimmer. Und alle Bücher von ihr fand er großartig. Und was soll ich sagen? Diese Frau ist wirklich eine Entdeckung.
Wow.
Es geht in diesem Buch um so vieles. Es ist einerseits die Geschichte einer Frau, es ist die Geschichte einer Liebenden und auch einer Mutter. Und wir folgen dieser Frau, die auch sehr oft versucht, einen Spagat hinzulegen zwischen dem Alltag und ihrer doch ungewöhnlichen Liebesbeziehung zu Tosh. Tosh ist Schriftsteller und er lehrt am Literaturinstitut, an dem die Erzählerin studiert. Und nach ihrer, ja, nach einem wichtigen Vortrag, nach einer Prüfung, ist er so von ihr angetan, dass er sie zum Essen einlädt und ihr vorher eine Eins gibt. Und zwischen den beiden entsteht tatsächlich eine wirklich innige Verbindung. Und das, obwohl er 19 Jahre älter ist. Sie ist Ende 20 und er Ende 40, genau. Und beide sind in festen Beziehungen. Sie hat ein kleines Kind. Ich glaube, die Tochter ist zu dem Zeitpunkt knapp ein Jahr alt. Und die Erzählerin entscheidet sich aber dafür, ihren Mann, also das Rhein-Endhaus, wie sie es betont, zu verlassen. Zieht in eine Wohnung und auch Tosh trennt sich von seiner Frau. Und die leben aber beide in getrennten Wohnungen, weil er ist ja auch ein Freigeist. Er ist wirklich ein Schriftsteller, den man vor 12 nicht ansprechen darf. Es geht aber liebevoll mit ihrer Tochter um. Und eines Tages erreicht sie aber eine Diagnose. Die Krankheit legt sich wie ein Schatten über die Beziehung. Und auch das fand ich sehr, sehr beeindruckend, wie die beiden versuchen, trotz alledem damit zurechtzukommen und die Erzählerin auch ihr Leben weiterlebt. Ne? Also sie
versucht zu schreiben, versucht Mutter zu sein und braucht noch ein bisschen finanzielles Polster und fängt an eine Ausbildung als Fußpflegerin. Und darüber hat sie ja in Marzahn Mon Amour geschrieben. Es ist natürlich aufgrund der Thematik teilweise vielleicht ein bisschen düster, aber dieses Buch hat so eine Leichtigkeit, hat so einen Witz, ist so pointiert. Da sind fantastische Sätze drin und ich zitiere ja auch immer ganz gerne. Und ich habe einen der schönsten Abschlusssätze, den ich mal hier an dieser Stelle kurz vorlesen möchte. Und zwar, Langeweile überkam mich selten, aber wenn sie mich überkam, hieß ich sie heiter willkommen, weil sie die Abwesenheit von Angst anzeigte. Ich ringelte mich ein, ließ gierig die Augen aufblitzen, schob die Zungenspitze langsam aus dem Mundwinkel und putzte in aller Ruhe mein struppiges Fell.
Wie schön.
Die Katze hat übrigens auch eine Bedeutung, weshalb sie ja auch das Cover ziert.
Fällt mir auch sehr gut, das Cover, muss ich sagen.
Also es ist eine absolute Wohlfühllektüre und Wohlfühllektüre im Sinne, ja, geistreich, charmant und ja, so vieles in einem. Und wenn ihr oder sie da draußen auch dieses Blitzen in den Augen haben wollt, dann müsst ihr dieses Buch lesen.
Wunderschön gesagt. Und sag mal, ich würde jetzt einfach mal davon ausgehen, dass es autobiografisch gefärbt ist, oder?
Ist es auf jeden Fall. Mhm. Ja, also hat sie auch erzählt. Sie war gestern auch zu Gast bei Deutschlandradio Kultur. Mhm. Das war ein tolles Interview und kann man auch nochmal nachhören.
Wie schön.
Ja.
Hört sich toll an.
Ist es. Herzensbuch, ein Must-Read.
Oh, sehr gut. Da kommt jetzt noch einer von
Must-Read. Ja, da freue ich mich ja auch schon so drauf.
Da habe ich mich wirklich auch so gefreut, dass es jetzt dann endlich mal auf Deutsch erscheint. Ich habe das letztes Jahr im Juli in meinem Irlandurlaub gelesen.
Ich erinnere mich, ja.
Ja, genau. Das ist geschrieben, hat es Alice Elliot Dark. Und der deutsche Titel heißt Unsere Jahre auf Fellowship Point. Und im englischen Original heißt es Fellowship Point. Das Buch hatte es ein bisschen schwer, oder das Buch und ich hatten es ein bisschen schwer, zueinander zu finden. Ich hatte eine ganz, ganz tolle Rezension gelesen in einer US-amerikanischen Zeitung. Ich weiß gerade gar nicht mehr genau welche. Und fand die richtig, richtig toll und sehr, sehr ansprechend. Und dann habe ich aber gelesen, dass die beiden Hauptprotagonistinnen Anfang 80 sind. Und was soll ich dir sagen? Ich sag's mal ganz ehrlich. Ich habe gedacht, ach nö, dann weiß ich irgendwie nicht so genau, ob das was für mich ist. Und es hat mich aber nicht losgelassen. Mhm. Es hat mich nicht losgelassen. Dann habe ich mir das Taschenbuch dann eben mitgenommen in den Urlaub. Und was soll ich sagen? Es ist für mich eins der schönsten Bücher des letzten Jahres gewesen. Wirklich ganz, ganz oben auf der Liste. Ich kannte die Autorin überhaupt nicht.
Mir ist sie ja auch nicht bekannt.
Überhaupt nicht, oder?
Nee.
Sie ist jetzt gerade im Inselverlag erschienen. Ich bin mit dem deutschen Cover nicht ganz so einverstanden wie mit dem englischen, aber sind wir ja öfter mal nicht, ne?
Das stimmt.
Da reden wir immer wieder drüber. Aber ich kann auch verstehen, warum der Verlag dieses Cover gewählt hat. Anyway, also worum geht's? Es geht um diese zwei Anfang 80-jährigen Frauen. Eine heißt Agnes und die andere heißt Polly. Die sind ihr Leben lang miteinander befreundet. Ihre Familien haben schon Ferien gemacht, wo sie eben jetzt auch ihre Ferienhäuser immer noch haben. Und zwar am Fellowship Point an der Küste Maines. Also die kennen sich wirklich aus Kindertagen. Sind sozusagen Besties. Und Agnes ist ein absoluter Freigeist. Eine ganz, ganz selbstbestimmte, autarke Person. Ist Schriftstellerin geworden und schreibt eine ganz, ganz bekannte Kinderbuchreihe. Und dann schreibt sie noch andere Romane für Erwachsene, aber unter Pseudonymen. Und Polly hat sich für einen ganz anderen Lebenshof entschieden, soweit man sich dann eben auch dafür entscheidet, manchmal auch nicht so richtig. Mhm. Sie ist verheiratet mit einem Philosophieprofessor, Dick heißt der oder Dicky genannt, und hat drei Kinder bekommen. Agnes findet, Polly steht so richtig unter der Knute von Dicky. Also die hatte immer irgendwie viel zu meckern und versucht, Polly immer zu ermuntern, eigene Entscheidungen zu treffen und nicht alles erstmal mit Dicky abzusprechen und so weiter. Jedenfalls, eines Tages wird Agnes von ihrer Agentin kontaktiert. Die sitzt in einem Literaturbüro in New York und sagt, Agnes, ich habe eine wahnsinnig tolle Idee. Wie wär's, du schreibst deine Memoiren auf? Und Agnes fällt irgendwie alles aus dem Gesicht und sie gibt dieser jungen Frau zu verstehen, das ist die absolut bekloppteste Idee, die sie je gehört hat. Also nein, nein, nochmals nein. Aber die junge Frau, ich weiß leider ihren Namen gerade gar nicht, lässt nicht locker. Mhm. Sie fährt dann irgendwann, bucht sie sich ein Ticket und reist dann von New York eben an die Küste von Maine zu dem titelgebenden Fellowship Point und steht vor der Tür und sagt, so, jetzt möchte ich mich gerne mal mit dir unterhalten, Agnes. Und diese Anfrage setzt eine Reihe von Ereignissen in Gang. Und je weiter das Buch fortschreitet, desto besser kann man verstehen, warum Agnes wirklich so ruppig reagiert hat und ihre Memoiren nicht aufschreiben will, weil es ist etwas passiert vor sehr, sehr vielen Jahren, vor 30 Jahren oder noch länger, da war sie wirklich noch eine junge Frau. Und das ist zu groß und zu gravierend, als dass sie das mit irgendjemandem teilen könnte. Sie hat es auch nie mit Polly geteilt. Und wie das so ist, in einer gut erzählten Geschichte kommen wir der Sache immer weiter auf die Spur. Aber es wird uns nicht so leicht gemacht. Das Buch ist nämlich nicht ganz so stringent geschrieben. Es blitzen immer wieder Vergangenheitssequenzen auf, aus der Zeit, als Agnes und Polly jung sind. Dann geht es darum, dass einer von Pollys erwachsenen Söhnen ein Luxusresort eröffnen möchte. Und das geht natürlich komplett gegen Agnes Strich. Sie möchte das auf jeden Fall verhindern, versucht Polly ins Boot zu holen. Polly sieht aber ihre Loyalität auch ein bisschen natürlich bei ihrem Sohn. Das ist auch nochmal so ein Erzählstrang. Und ich kann euch nur sagen, das Ende ist unfassbar. Ich wäre nie im Leben darauf gekommen.
Wow.
Es hat mir echt so ein bisschen den Boden unter den Füßen weggezogen. Und das ist ein Buch, was ich zugeschlagen habe mit tiefstem Bedauern. Und wovon ich glaube, wie das nicht so viele Bücher haben, die ich lese. Wenn ich es nochmal lese, lese ich auch andere Dinge noch heraus. Es ist komplex, liest sich aber wunderbar. Es ist nicht anstrengend. Und diese beiden Frauen, meine Güte, habe ich die lieb gewonnen. Ich habe mir wirklich Sätze rausgeschrieben. Die Autorin hat 17 Jahre an diesem Werk gearbeitet und man merkt das. Das ist sehr, sehr rund und durchdacht. Und sehr, sehr lebendig. Es ist ein Wahnsinnsbuch. Unsere Jahre auf Fellowship Point.
Toll.
Ja.
Also ich habe das ja auch als elektronisches Exemplar, aber ich glaube, ich möchte das richtige Buch haben. Das ist wieder so ein Buch, in das man eintauchen kann, oder?
Absolut. Und du möchtest wirklich... Ich habe dann irgendwann mich dabei ertappt, wie ich langsam lese, extra, damit es nicht so schnell vorbei ist. Ja. Ich liebe dieses Buch. Ich würde das allen empfehlen, auch Männern. Mhm. Ne? Hauptsächlich geht es um diese zwei älteren Damen, aber es ist ja völlig egal. Das ist ja allgemeingültig, was hier erzählt wird. Wunderschön, wirklich.
Ich jetzt sage, dass eine Stammkundin heute bei uns war und dieses Buch letzte Woche gekauft hat und ausgelesen hat und sie war auch schier begeistert.
Oh,
das wollte ich dir noch sagen.
Oh, toll, danke. Das passt natürlich jetzt sehr gut hierher. So, was hast du noch, Simone?
Ich habe jetzt noch mal ein Krimi mitgebracht. Meine autistische Ermittlerin. Molly. Molly Gray habe ich tatsächlich schon mal kennengelernt. Geschrieben oder entsprungen ist sie aus der Feder von Nita Prose. Ich weiß gar nicht, wie die sich ist. Eine Engländerin.
Prose, genau.
Und jetzt erschienen ist ein mysteriöser Gast. Das erste Buch heißt Ein Zimmermädchen ermittelt und man kann beide Krimis unabhängig voneinander lesen. Und Molly arbeitet in einem Hotel, im Regency Grand Hotel in London und sie macht ihren Beruf als Zimmermädchen mit so einer großen Hingabe, dass man sich auf der Stelle in dieses Mädchen verliebt. Also wie sie das beschreibt, wie sie ihre Arbeitskleidung sich anschaut und wie wichtig es ihr ist, für saubere Räume zu sorgen und also wirklich achtsames Putzen mit Molly. Aber es passieren in dem Hotel, in dem sie arbeitet, immer seltsamerweise Mordfälle. Jetzt in dem aktuellen Krimi stirbt plötzlich ein bekannter Krimiautor, als der nämlich eine wichtige Nachricht verkünden möchte. Er steht dort, Tee ist serviert, er nimmt einen Schluck und plumps, fällt um, ist tot.
natürlich das ganze Hotel in großer Aufregung und auch unsere Molly. Und was man zu Molly sagen muss, ich würde fast mal behaupten, ja, sie ist eine Autistin. Ne? Also sie kann mit Menschen nicht ganz so gut umgehen und hatte damals auch Probleme in der Schule, woraufhin die Schulleiterin ihre Großmutter, Gran, die ist mittlerweile verstorben, aber sie zu sich eingeladen hat und eben sagt, was Molly eben mit den Kindern irgendwie anstellt, wie sie reagiert. Und dieses Verhalten ist nicht gerade immer mit großer Empathie versehen. Und kurzerhand nimmt aber die Großmutter ihre hochintelligente Enkelin mit und zur Familie eines angesehenen Krimi-Autors. Und dort in dieser Villa fängt sie an zu putzen. Und das ist ihre Begegnung mit, ich muss mal gerade schauen, wie der Autor mit Nachnamen heißt. Finde ich ihn? Ja, G.D. Grimthorpe, genau. Und die beiden lernen sich auch schon kennen. Das weiß aber keiner im Hotel. Und das Hotel ist jetzt unter strenger Beobachtung. Man vermutet, der Mörder oder die Mörderin ist dort zu finden. Hm. Also das ist wirklich Krimi-Kost, also wirklich so Cozy-Crime-Krimi im allerfeinsten Sinne. Und natürlich, du ahnst es schon, dieser Krimi lebt und atmet durch Molly, die durch ihre Art und Weise auch eine emotionale Tiefe dem Ganzen schenkt. Und ich freue mich schon auf die nächsten Fälle, die dann, denke ich mal und hoffe ich mal, erscheinen werden. Also es ist ein Krimi ohne Blut, sondern auch mit Spannung und mit ganz viel Augenzwinkern.
Ja, ich habe das Gefühl, dass trotz des oder der Morde, die ja dann auch passieren, es Spaß macht.
Total.
Und ich muss schon auch ein bisschen an Agatha Christie denken.
Ja!
Ne? So Miss Marple natürlich in ganz anders. Ne? So, aber ja, herrlich. Macht große Lust zu lesen. Toll.
Schön. Was hast du jetzt als nächstes?
Ja, ich habe noch ein richtiges Schwergewicht dabei. Ich möchte nicht verschweigen, dass auch unsere Jahre auf Fellowship Point doch über 600 Seiten lang sind. Ich sehe hier gerade 709 und ich bin noch nicht ganz am Ende. Es versteht sich von selbst, dass jede Seite sich lohnt. Und so ist es auch bei dem Buch, was ich jetzt gerade hier in der Hand halte, Caledonian Road. So heißt es im Deutschen und im Englischen, von Andrew O'Hagan. Auch um dieses Buch habe ich erstmal einen kleinen Bogen gemacht. Ich habe viel vorab gelesen in der englischen Presse, im Guardian, im New Yorker, im Telegraph, überall. Und habe diese sehr, sehr begeisterten Rezensionen gelesen. Und dann merkte ich schon, das ist so ein bisschen, das wurde immer gesagt, das Buch ist eigentlich wie so ein Bahnhofsschmöker in intelligent. Also so ein richtig intelligenter Bahnhofsschmöker. Und da habe ich gedacht, ja, okay, aber das muss ja jetzt vielleicht auch wirklich nicht sein. Mhm. Und dann war aber Herr Fiege bei uns im Laden. Liebe Grüße an dieser Stelle an Herrn Fiege.
Herr Fiege.
Der kommt und stockt unsere Postkarten auf. Und der hat nochmal gesagt, Frau Connor, haben Sie denn schon Caledonian Road gelesen? Und ich sage, nein, Herr Fiege, habe ich nicht. Und er sagt, was? Das kann doch nicht sein. Und dann hat er gesagt, lesen Sie rein. Und wenn es Sie dann nicht hat, lassen Sie es. Und genauso habe ich es gemacht und habe das dann direkt mit in meinen Urlaub genommen dieses Jahr und habe das doch recht schnell durchgelesen und weggeatmet. Es geht hauptsächlich um einen Mann, Campbell Flynn, der ist Kunstprofessor und Kunstkritiker in London. Und der ist Anfang 50, gut situiert, hat eine lebt in einer Ehe mit einer Psychologin, die haben Kinder und ja, wenn man sagen würde, ach Mensch, ja, irgendwie alles ganz in Ordnung. Er kommt aus sozial instabilen Verhältnissen, ist in Glasgow geboren und hat sich aber, wie es so schön heißt, hochgearbeitet und hat sich ein gutes Leben ermöglicht. Sich selbst und seiner Familie. Er kommt aber an einen Punkt, es ist sein 53. oder 54. Geburtstag, wo er irgendwie anfängt zu zweifeln. Und das geht los, weil er in einem Seminar an der Uni, er ist ja Professor, auf einen jungen Mann trifft. Der hat eine eritreische Mutter und einen englischen Vater. Und was der so von sich gibt und was für Ideen der so hat, das trifft den Campbell Flynn irgendwie so ins Mark. Mhm. Und er fängt an zu überlegen, ob die Dinge, von denen er dachte, sie müssten so sein, und auch ob die Konvention, nach denen er lebt, ob das eigentlich wirklich so sein muss. Und das bringt dann, genau wie bei dem Buch davor, da habe ich das auch schon gesagt, so eine Ereigniskette in Gang. Auch das wird nicht stringent erzählt. Also wir sind bei Campbell Flynn, wir kommen auch immer wieder zu ihm zurück. Aber was der Autor gemacht hat, der hat dem Text ein Personenverzeichnis vorangestellt.
Als ich das gesehen habe, bin ich schon umgekippt.
Ich weiß, das sind echt viele Namen. Aber ist es letzten Endes gar nicht so wichtig. Ich habe wirklich, so im ersten Drittel des Buches bin ich immer wieder zurückgeblättert zu diesem Personenverzeichnis. Irgendwann habe ich es gelassen, weil es einfach dann okay war. Es kommen einfach, alle Personen werden hier einmal genannt, die drin vorkommen. Die muss man ja gar nicht immer auf dem Zettel haben. Aber es kommt zum Beispiel auch ein guter Freund von Campbell Flynn vor, Sir William Bayer. Das ist so ein Kaufhauskönig, der hat so lauter Kaufhausketten eröffnet. Das Geld dafür hat er sich allerdings von einem russischen Oligarchen geborgt.
Okay.
Und der ist in ziemlich dunkle Machenschaften verwickelt. Und das kommt jetzt alles irgendwie auf unseren Campbell Flynn zurück, weil der eben ja mit diesem William Bayer befreundet ist und sich auch von ihm mal Geld geliehen hat. Und das ist so ein bisschen so, wie wenn man so einen Stein in so einen See schmeißt und dann eben diese Ringe zusehen kann, wie diese Ringe immer größere Kreise ziehen. Und genauso ist es in diesem Buch. Irgendwann wird unserem Helden oder auch Antihelden, wie man's sieht, förmlich so die Luft zum Atmen abgeschnitten und er ist richtig am Schwimmen. Worauf soll das Ganze eigentlich hinaus? Es ist ein Gesellschaftsroman. O'Hagan, Andrew O'Hagan hat tatsächlich einen Roman unserer Zeit geschrieben, der ist jetzt in Großbritannien angesiedelt, in London. Und das ist unglaublich, wie der das macht. Also es hat wirklich diese Qualitäten von einem richtig guten Schmöker. Du kannst es irgendwie nicht mehr aus der Hand legen. Und gleichzeitig ist es wirklich cerebral, wie man so im Englischen sagt. Das ist echt das Gegenteil von einem No-Brainer. Also es ist so klug und da kommt viel Kunst drin vor. Wir stehen in Kunstgalerien in London und lustwandeln durch irgendwelche, an irgendwelchen Soireen sind wir beteiligt und treffen die unterschiedlichsten Leute. Es wird aus Menschen in der dritten Lebensphase erzählt, aber auch von jungen Menschen. Es ist so ein bisschen so ein Culture, aber auch Generationen-Clash. Es wird alles in diesem Buch verhandelt auf diesen 750 Seiten. Aber wie es so ist, gut Ding will Weile haben, ne?
Ich wollte gerade sagen, und vom Umfang her und auch vom Thema muss ich natürlich gleich an den Jonathan Franzen denken.
Absolut, absolut. Mhm. Ich glaube, dass Menschen, die gerne Jonathan Franzen lesen, werden ihre wahre Freude daran haben. Mhm. Aber auch einfach Menschen, die wirklich gut gemachte Geschichten lesen möchten, mit interessanten Charakteren. Man kann sich in einigen wiederfinden, in anderen gar nicht. Einige haben mich regelrecht verstört. Ich habe gedacht, mit dem möchte ich nichts zu tun haben. Aber wenn das ein Buch erreicht beim Lesen, finde ich das herrlich. Mhm. Das Buch macht was, die Charaktere machen was. Und wie gesagt, das ist so ein Bild unserer Zeit, ein Abbild unserer Zeit. Ich finde das ganz großartig.
Ach, wie toll. Da freue ich mich. Und vor allem, ich freue mich besonders, dass der Autor uns sogar besuchen kommt.
Genau, und zwar am
10.9.
Genau. Und wir werden ein kleines Gespräch führen
miteinander. Und wir lassen auch Bücher signieren.
Genau.
Und wenn ihr zufällig am 10.9. hier seid, also so ab 11.30 Uhr, kommt gerne vorbei. Ist aber nicht der einzige Gast, der uns besucht. Ganz besonders, da freust du dich schon sehr lange drauf.
Oh, ja.
Paul Lynch kommt am 16.9.
Das ist der Booker-Preisträger aus dem letzten Jahr, der das Buch geschrieben hat.
Das Lied des Propheten, ganz jetzt genau, auf Deutsch danke. Erschienen, auch hierzulande. Wirklich von ganz vielen gelesen. Es ist gerade im Nachdruck auch und in der Bestsellerliste. Und ich freue mich so, so sehr für den Verlag, aber auch für den Autor.
Und für uns.
Für uns, genau. Dass es so ein großer Erfolg wird. Melanie Rabe kommt am 24.09. um 16.30 Uhr. Signiert sie gerne Bücher. Und vorher ist aber auch nochmal am 20.09. am Nachmittag, so gegen 15, 15.30 Uhr, Thorsten Nagelschmidt hier.
Wahnsinn. Simone organisiert das immer alles. herrlich.
toll.
Toll, richtig toll. Simone, ich weiß, ich habe jetzt viel gesprochen über
Caledonian Road. Ich habe ja jetzt hier auch noch einen Roman, der nicht ganz so üppig ist, aber der entführt uns auch nach London, und zwar Unter hinter das Meer von Laura Spence Edge. Und unser, ich habe ihn mal so genannt, Frank, unser Reading Speedy Gonzales.
Herrlich und sehr treffend.
Hat dieses Buch schon lange, lange vor uns gelesen und war davon so begeistert, dass er dem Verlag ein Blurb, also ein Zitat hat zukommen lassen. Und dieses stand tatsächlich auf der Titelseite des Branchenmagazins des Börsenblatts. Und natürlich sind sofort, sind wir angesprungen. Unsere Chefin hier, Anne, hat es auch schon gelesen. Ich möchte sie kurz zitieren. Anne schreibt zu Unter hinter das Meer: Laura Spence Edge musste fast 65 Jahre alt werden, bis sie Zutrauen zu ihrem schriftstellerischen Ausdruck fand und diesen Debütroman veröffentlichte. Ein Geschenk für die LeserInnen und ein wundervolles Sommerbuch voller Weisheit und Freude. Und das unterschreibe ich sofort. Und obgleich der Sommer ja in seinen letzten Zügen liegt, kann ich sagen, dieses Buch ist durchaus auch im Herbst und im Winter lesbar. Ja, es ist eine berührende Geschichte, es ist ein Roman, über das wir Buchhändlerinnen und Buchhändler uns besonders freuen, weil es wirklich alles hat. Es ist mitreißend erzählt, es ist berührend und hat diesen fein literarischen Schliff. Also es ist wirklich ein Buch, das man jedem in die Hand drücken kann, einem guten Freund, einer Freundin, der Schwiegermutter, einem Kollegen, und dieses Buch tut einfach gut. Es geht in dem Buch um zwei Familien, die Beatrix oder Bea verbindet. Das Mädchen, 11 ist sie, wird 1940 von London nach Boston über Schiff sozusagen. Also die Kinder werden aus dem Krieg herausgenommen und Bea kommt dort bei einer Familie unter, die sie wirklich sehr, sehr herzlich aufnehmen. Die haben schon zwei Kinder und es sind zwei Söhne, William und Gerald, und sie nehmen aber ihre Gastschwester auch sehr herzlich auf. Nancy, die Mutter, freut sich natürlich sehr, endlich auch mal ein Mädchen zu Hause zu haben, denn sie hat sich irgendwie auch immer ein Mädchen gewünscht, wenngleich sie natürlich ihre Söhne über alles liebt. Bea wird größer, kommt auch an, und sie stellt auch eine besondere Verbindung eben auch her. Zu den Jungs auch, vor allen Dingen zu einem. Und als der Krieg nachher zu Ende ist, steht sie nicht vor der großen Frage, sondern sie muss zurück nach London. Aber was ist nun wirklich ihre Heimat? Ist es Boston oder ist es London? Was dieses Buch außerdem so ungewöhnlich macht, ist, dass die Autorin die Figuren sprechen lässt. Also wir sind in den Köpfen von allen Beteiligten und nicht nur, du ahnst es wahrscheinlich schon, nicht nur über ein Jahr, sondern über drei Jahrzehnte. 37 Jahre lang sind wir an der Seite dieser Menschen. Es geht um natürlich Familie, es geht um Sehnsüchte, es geht um die Liebe, es geht um Freundschaft, es geht einfach um so vieles, und das hat die Autorin einfach ganz fein verpackt. Und auch Meg Wolitzer ist sehr angetan von diesem Roman. Meg Wolitzer, die uns ja alle auch mit Die Interessanten zum Beispiel begeistert hat. Und ja, also ein auch wieder Must-Read für jedermann, jede Frau, und kann man durchaus auch schon jungen Leserinnen und Lesern in die Hand drücken, so ab 18.
Ach toll.
Und erschienen im Mare Verlag.
Super schön auch. Und ich finde auch gerade so mit diesem historischen, also mit diesem geschichtlichen Aspekt, das finde ich toll. Also das finde ich auch mal besonders schön. Und dann da eben, weil da gibt es ja so viel Geschichten zu erzählen einfach auch, ne, aus der Zeit, wie das gewesen sein muss. Und toll, hört sich ganz großartig an. Was für ein schönes Schlussbuch unserer heutigen Runde.
Finde ich auch. Toll. War wieder sehr, sehr inspirierend.
Ich hoffe für euch und für Sie auch da draußen. Also ich bin auf jeden Fall inspiriert. Und wir hören uns, wir sehen uns hoffentlich vorher auch schon wieder, aber wieder hören tun wir uns am 3.10. zu einer neuen Folge von Stories. Und wir wünschen jetzt noch einen schönen Spätsommer. Vielleicht mit ein bisschen Regen zwischendurch, dann darf auch gerne wieder die Sonne scheinen. Vielen guten Büchern. Wir sind hier.
Immer da.
Genau.
Und ja, dann würde ich sagen, auf bald.
Auf bald.
Tschüss. Tschüss.